will ich nun einmal etwas über den Begriff Gesetz sagen. Damit weiche ich ein wenig von unserer bisherigen Gepflogenheit in dieser Woche ab und spreche nicht über eine Persönlichkeit des Wortes Gottes, sondern über einen Begriff. Aber wir haben über Mose gesprochen und mit Mose ist der Begriff Gesetz ja untrennbar verbunden. Mose ist der Mann des Gesetzes und so habe ich mir gesagt, einige Gedanken zum Gesetz, die gehören dazu, sonst ist das Bild von Mose nicht vollständig. Aber da ist noch ein anderer Grund, warum ich gern darüber spreche. Als wir am ersten Tag über Mose sprachen, stand vor uns die Tatsache, dass Gott die Israeliten, nachdem er sie aus Ägypten befreit hatte, in die Wüste führte und ihnen in einer Weise erschien, dass sie das Fürchten lernten. Fürchten ist für die meisten Christen kein rechter Begriff mehr. Gottesfurcht, dann wird sofort gesagt, es kann sich höchstens um Ehrfurcht handeln und damit ist der Begriff schon stark abgeschwächt. Diese Stellung wirkt sich dann auch aus in Bezug auf das Gesetz. Und es gibt eine ganze Menge Christen, die sind der Auffassung, das Gesetz sei eine Sache ausschließlich für das irdische Volk Gottes und beschränke sich auf die Gedanken des Alten Testamentes. Es sei für uns einfach erledigt. Hin und wieder wird von einem Christen behauptet, er sei gesetzlich. Und das ist so gut wie ein richtiger Vorwurf. Gesetzlich? Und dann hört man auch manchmal den Satz, du willst doch wohl kein Gesetz aufstellen. Also ein Gesetz darf man nicht aufstellen. Natürlich merken die, die diese Forderung aufstellen, nicht, dass sie sich selbst widersprechen. Denn sie stellen ja das Gesetz auf, dass man kein Gesetz aufstellen darf. Also tun sie gerade das, was sie verneinen. Diese Christen berufen sich auf einige Bibelworte. Ich lese jetzt nur den Anfang, weil die ja auch nur den Anfang lesen. Etwa Römer 6, Vers 14. Ihr seid nicht unter Gesetz. Oder Galater 5, Vers 1. Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Sie nehmen solche Brocken und bauen darauf ihre Haltung auf. Was meinen wir nun, wenn wir vom Gesetz sprechen? Ganz eindeutig das mosaische Gesetz. In Römer 8 begegnen wir zwei anderen Gesetzen, dem Gesetz des Geistes des Lebens und dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das sind ganz andere Begriffe. Nein, wir meinen das mosaische Gesetz. Johannes 1, Vers 17, das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Das Gesetz meinen wir. Alle wahren Christen sind sich darin einig, dass wir vom mosaischen Gesetz nur einen bestimmten Teil halten sollen, und zwar das, was man gewöhnlich das Moralgesetz nennt. Das heißt, die Dinge, die uns veranlassen, ein moralisch rechtes Leben zu führen. Dass wir aber nicht veranlasst sind, das sogenannte Formalgesetz zu halten. Es gibt ja Dinge des Gesetzes, die können wir gar nicht halten. Etwa den Priester und Tempel und Opferdienst. Wir haben keinen Tempel, wir sind keine Priester nach dem Priestertum Aarons, wir bringen keine Opfer dar, all das scheidet aus. Auch die hygienischen Vorschriften werden von uns zum Teil als selbstverständlich, ganz ohne Verbindung mit dem Gesetz erfüllt, gelten zum Teil für uns oder sind für uns nicht mehr anwendbar. Ganz eindeutig sind für uns verbindlich die 10 Gebote. Jetzt bin ich schon mehrmals gefragt worden, mit welchem Recht ich diese Unterscheidung mache, Formalgesetz und Moralgesetz, wobei man über die Formulierung sicherlich noch streiten kann. Wir wollen dazu einmal 2. Korinther 3 aufschlagen, 2. Korinther 3 und von Vers 6 anlesen. Der Apostel spricht hier von einem Dienst und sagt, mit Buchstaben in Steine eingegraben. Und das bezieht sich ganz eindeutig auf die Tafeln des Gesetzes, die Gott Mose gegeben hatte. Und auf den Tafeln standen die 10 Gebote. Wir wollen auch noch 2. Mose 34 lesen, Vers 29. Also der Vers bestätigt, es geht dabei um die beiden Tafeln des Gesetzes, um die 10 Gebote. Die 10 Gebote werden im Neuen Testament alle wiederholt, bis auf das Sabbatgebot. Der Herr Jesus hat zum Beispiel hervorgehoben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren oder nicht Ehe brechen. Der Apostel Paulus betont stark, lass dich nicht lüsten. So werden die Gebote bald hier, bald da wiederholt, bis auf das Sabbatgebot. Der Herr sagt, der Sohn des Menschen ist Herr auch des Sabbats. Und der Apostel Paulus schreibt, der eine hält einen Tag vor den anderen, dem anderen sind alle Tage gleich. Wenn wir uns nun ansehen, weswegen der Herr Jesus von den Pharisäern angegriffen wurde, so war es entweder wegen des Sabbats oder wegen des Formalgesetzes. Etwa, dass die Jünger sich nicht die Hände wuschen, bevor sie ihre Speisen aßen. Die Frage, was wir vom Gesetz halten sollen, ist in Apostelgeschichte 15 geklärt worden. Da finden wir einen Bericht über ein großes Treffen der Apostel und es geht um eine ganz wichtige Frage, die im ersten Vers des Kapitels steht. Man muss wissen, warum die in Jerusalem zusammenkamen, wegen dessen, was in 15 Vers 1 steht. Dasselbe wird noch einmal in Vers 5 gesagt, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Und dazu nehmen die Apostel Stellung, zusammengefasst in Vers 28, also 4 Dinge. Das Erstaunliche ist, dass 2 hiervon, Hurerei und Götzenopfer, schon in den 10 Geboten enthalten sind. Die werden hier noch einmal wiederholt und damit wird ihre Dringlichkeit betont. Nun gibt es, wie ich eben schon sagte, unter den Christen immer wieder solche, die ihre Freiheit betonen. Dass das Gesetz falsch angewandt einengt, kein Zweifel, keine größere Last auf euch zu legen. Diese Menschen wollen Freiheit und wie ich schon sagte, ihr Wahlspruch, Galater 5, Vers 1, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht und Römer 6, Vers 14, ihr seid nicht unter Gesetz. Und daraus ziehen sie den Schluss, wir haben mit dem Gesetz nichts zu tun. Versuchen wir einmal, die Dinge vom Grund aus anzufassen und fragen wir uns, was das Gesetz ist. Ich las darüber vor etwa einem Jahr eine Erklärung, die so selbstverständlich ist, dass jeder von uns sie geben könnte, wenn er sich nur die Mühe machte, darüber nachzudenken. Ich sage aber dabei, dass ich sie gelesen habe. Ich hatte vorher die Formulierung auch nicht gefunden. Die Erklärung hieß, das Gesetz ist Ausdruck des Willens des Gesetzgebers. Den Satz kann keiner bestreiten. Das Gesetz ist Ausdruck des Willens des Gesetzgebers. Dann ist also das Gesetz Gottes Ausdruck des Willens Gottes. Dieser Satz, einfach wie er ist, hat doch außerordentliche Bedeutung und klärt eine ganze Menge Fragen. Wenn das Gesetz Ausdruck des Willens Gottes ist, dann muss ich als Christ das Gesetz bejahen. Ich muss doch Ja sagen zum Willen Gottes. Ich stehe doch nicht im Gegensatz zum Willen Gottes. Aber daraus folgen noch zwei Dinge. Erstens, das Gesetz kann nicht verändert werden, denn Gott ändert sich nicht. Es wird uns von Gott gesagt, der da war, der da ist, der da kommt. Jakobus sagt, bei Gott ist nicht der Schatten eines Wandels. Vom Herrn Jesus wird gesagt, Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Also kann sich sein Gesetz nicht ändern. Das Zweite, das Gesetz kann nicht aufhören. Gott ist ewig. Es ist unvorstellbar, dass Gott einmal nicht mehr da sei. So kann also sein Wille sich nicht ändern und sein Wille kann nicht aufhören. Und das Gesetz, Ausdruck des Willens Gottes. Aber das, was ich jetzt versucht habe abzuleiten als einen selbstverständlichen Schluss, das wollen wir jetzt auch einmal als eine Aussage unseres Herrn lesen. Matthäus 5, Vers 17. Dann schlagen wir noch Römer 3 auf und lesen Vers 31. Also, Gesetz, Ausdruck des Willens Gottes, Ausdruck des Willens dessen, der ewig unveränderlich bleibt, dann kann das Gesetz nicht aufhören. Nun ein zweites. Was ist der Gegensatz von Gesetz? Es hilft uns oft weiter, wenn wir einmal nach dem Gegensatz fragen oder nach der anderen Möglichkeit, die wir haben. Sehr viele Menschen sind der Auffassung, das Gegenstück von Gesetz sei Freiheit. Das sagt die Bibel nicht. Schlagen wir einmal Johannes 1, Vers 17 auf. Da wird uns Gegenteil vom Gesetz gesagt. Da heißt es, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also nicht Gegensatz zu Gesetz Freiheit, sondern Gnade. Jetzt lesen wir einmal den zu Anfang zitierten Vers Römer 6, Vers 14, aber dieses Mal bis zu Ende. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Also das müssen wir wissen. Es geht gar nicht um Gesetz oder Freiheit, es geht um Gesetz oder Gnade. Dann ein drittes. Auch für neutestamentliche Christen gilt die Tatsache, dass Gott für die Einhaltung und Erfüllung des Gesetzes sorgt. Da steht in Römer 8, Vers 4. Da steht, was Gott getan hat. Und dann in Vers 4, warum? Auf, dass das Recht des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht nach dem Fleische, sondern nach dem Geiste wandern. Was hat er denn getan? Etwas Geringes oder etwas Wichtiges? Lesen wir noch einmal vom Vers 3 an. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde im Fleische verurteilte, auf dass das Recht des Gesetzes erfüllt würde in uns. Da sehen wir also, Gott hat die allergrößten Anstrengungen gemacht, damit das Recht des Gesetzes erfüllt wird. Er hat nicht gesagt, Gesetz, das gehört der Vergangenheit an, damit haben wir nichts mehr zu tun. Nein, er hat für seine Erfüllung gesorgt. Dann ist da noch ein wichtiger Satz über das Gesetz. Römer 13, Vers 10. Rolle, die Liebe im Neuen Testament einnimmt. Da haben wir die Bergpredigt. Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, betet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Da haben wir 1. Korinther 13. Die Liebe höret nimmer auf. Nun aber bleibet Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Liebe aber ist die größte unter ihm. 1. Johannes 4, Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Das sind nun vier Dinge, die ganz klar das Gesetz bestätigen. Aber wir müssen jetzt eins sehen. Es hat nur zwei Menschen gegeben, die das Gesetz halten konnten. Und das waren Adam und Eva bis zum Sündenfall. Und da müssen wir noch eins sehen. Der normale religiöse Mensch ist der festen Überzeugung, er könnte es halten. Wie wir in den letzten Tagen hörten, oder woran wir uns erinnerten, lesen wir in 2. Mose 20, dass Gott den Israeliten die 10 Gebote gab. In 2. Mose 19 lesen wir, dass Mose den Israeliten ankündigt, dass Gott ihnen das Gesetz geben will. Und was sagen sie? Alles, was Gott gebietet, wollen wir tun. Das denkt der Mensch immer. Er denkt immer, dass er in der Lage sei, das Gesetz zu halten. Keiner kann es halten. In Johannes 7, Vers 19 lesen wir das Wort des Herrn an die Pharisäer. Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und keiner von euch tut das Gesetz. Sein Urteil ist wahr und verbindlich. Das sagte er von allen Schriftgelehrten, Pharisäern, hohen Priestern, die damals in Jerusalem waren. Keiner von euch tut das Gesetz. Selbstverständlich steht jetzt die Frage vor uns, wozu wurde denn das Gesetz gegeben? Wenn wir nicht in der Lage sind, das Gesetz zu halten, wenn wir absolut unfähig sind, warum denn dann das Gesetz? Der Apostel Paulus beantwortet die Frage in Galater 3. In Galater 3, Vers 24 nimmt er dazu Stellung. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin, auf das wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Das heißt, damit man einem Menschen klar nachweisen kann, was er falsch macht, muss man ihm erst einmal sagen, was richtig ist. Je genauer aber festgelegt wird, was richtig ist, desto schwerer ist es, eine Sache richtig zu machen. Das Gesetz wurde als Zuchtmeister gegeben. Es zeigte den Israeliten, was sie tun sollten. Und daran konnten sie erkennen, dass sie es nicht hielten, dass sie versagten. Ähnlich steht es in Römer 3, Vers 20. Da heißt es, darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das leuchtet ein. Wenn mir genau gesagt wird, was ich tun soll, kann ich mich an der Vorschrift messen und dann komme ich zu dem Ergebnis, ich entspreche der Vorschrift nicht und dann kann ich ganz klar feststellen, ich handle schuldhaft, ich bin ein Sünder. Dieses Wissen muss da sein. Wir haben in den letzten Tagen mehrmals die Bedeutung der Buße betont. Buße ist nicht ganz leicht zu definieren. Buße hat absolut nichts mit unserem Begriff Büßen zu tun. Unser Begriff Büßen, wie etwa Bußgeld, heißt ja eine Leistung erbringen, um das, was falsch war, wieder gut zu machen. Das ist nicht der biblische Sinn von Buße. Buße heißt so viel wie umsinnen, seine Meinung ändern, anders über sich denken. Man kann auch sagen, Buße tun heißt vor Gott kapitulieren. Wer Buße tut, erkennt seine Schuld und bekennt seine Schuld. Dazu hilft ihm das Gesetz. Und so bereitet das Gesetz den Weg zur Vergebung und zum Herrn vor. Aber es kann nicht retten. Römer 8, Vers 2. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Das heißt, die gute Absicht des Gesetzes scheitert an der Sündhaftigkeit des Menschen. Hier wird der Ausdruck Fleisch gebraucht. Den müssen wir recht verstehen. Fleisch heißt nicht, wie mancher meinen mag, geschlechtliche Dinge, sondern unter Fleisch versteht das Neue Testament den Menschen, wie er von Natur ist, ohne den Einfluss des Geistes Gottes. Die Bibel stellt entgegen Fleisch und Geist. Die aber, welche im Fleische sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleische, sondern im Geiste. Es heißt auch, das Fleisch gelüstet wieder den Geist und der Geist wieder das Fleisch. Diese zwei sind einander entgegengesetzt. Also, das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch, durch die menschliche Natur kraftlos war. Gottes Forderung scheitert an der Sündhaftigkeit des Menschen. Galater 3, Vers 11 sagt etwas Ähnliches wie dieses Wort aus Römer 8, Vers 2. Römer 3, Vers 20 sagt uns wiederum dasselbe wie dieser Wort aus dem Galaterbrief. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Es hat einmal jemand das Gesetz mit einem Arzt verglichen und hat gesagt, das Gesetz ist wie ein Arzt, der eine vorzügliche Diagnose stellt, der uns ganz genau sagt, was an uns falsch ist, der aber keinen Weg zur Heilung weiß. Das Gesetz sagt uns, was falsch ist, ganz genau, aber es hilft uns nicht. Und jetzt müssen wir wissen, all das spricht nicht gegen das Gesetz, sondern gegen uns. Paulus sagt, so ist denn das Gebot heilig und das Gesetz heilig und gerecht und gut. Dass das Gesetz uns nicht helfen kann, liegt nicht daran, dass das Gesetz nicht in Ordnung ist, sondern daran, dass wir nicht in Ordnung sind. Jetzt sagt uns die Bibel, dass der, der auf seine Leistung baut, unter dem Fluch steht. Jetzt müssen wir da den biblischen Ausdruck kennen. Die Bibel sagt nicht, wer auf seine Leistung baut. Wir wollen das einmal in Galater 3, Vers 10 lesen. Das heißt, so viele auf dem Umfang, in dem sie das Gesetz halten, basieren, so viele auf ihrem Halten des Gesetzes ruhen, die sind unter dem Fluch. So viele aus Gesetzeswerken sind, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Das Gesetz zeigt den Weg zum Heil, aber es rettet nicht, denn keiner kann das Gesetz halten. Und nun kommt in Galater 3, Vers 13 ein außerordentlich wichtiger Satz, den wir nur nicht verkennen dürfen. Christus hat uns losgekauft vom Fluche des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Bitte beachten wir, hier steht nicht, Christus hat uns losgekauft vom Gesetz. Hier steht, Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Das ist ja was ganz anderes. Er hat uns losgekauft von den Folgen unserer Unfähigkeit, das Gesetz zu halten. Aber nie und nimmer vom Gesetz. Denn er sagt ja, wähne nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, aufzuheben. Ich bin gekommen, zu erfüllen. Sehen wir uns jetzt einmal kurz den Begriff Gnade an. Wir kommen noch einmal auf unseren so oft zitierten Vers zurück aus Römer 6. Es braucht ihn schon keiner mehr aufzuschlagen. Römer 6, Vers 14. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Das heißt, wir hängen nicht ab von dem, was wir tun, von unserer Leistung. Das wird uns ganz klar gesagt in Epheser 2, Vers 8. Da heißt es, denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Hier werden Werke und Glaube gegenübergestellt, aber auch Gnade genannt, denn durch die Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens. Wir müssen das so verstehen. Wir werden errettet durch die Gnade. Wir ergreifen die Gnade im Glauben. Die Gnade Gottes ist ja da allen zugänglich, aber nicht alle nehmen sie. Es muss zur Gnade der Glaube kommen, der sie ergreift. Die Forderung des Gesetzes bleibt, aber sie wird nicht mehr auf uns angewandt. Und jetzt wollen wir zu unserem viel zitierten Vers, Römer 6, Vers 14, einmal den vorhergehenden lesen. Es hieß ja, ihr seid nicht unter Gesetz. Womit hatte der es denn zu tun, der vorhergehende Vers? Stellet auch nicht eure Glieder der Sünde dar, zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit, sondern stellet euch Gott, selbst Gott dar, als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Wer da also die Ansicht vertreten will, weil er nicht unter Gesetz wäre, könnte machen, was er wollte, der hat vom ganzen Wort Gottes überhaupt nichts verstanden. Der Gegensatz zu Gesetz ist Gnade. Ich fasse noch einmal die vier großen Dinge zusammen. Gesetz ist Ausdruck des Willens des Gesetzgebers, also das Gesetz, das wir in der Bibel finden, Ausdruck des Willens Gottes. Und weil Gott unveränderlich und ewig ist, kann das Gesetz nicht geändert werden und kann auch nicht aufhören. Zweitens, das Gegenstück zu Gesetz ist nicht Willkür, nicht Freiheit, sondern ist Gnade. Darauf komme ich noch zurück. Drittens, Gott selbst ist so an der Erhaltung des Gesetzes erfüllt, dass er seinen Sohn gab, auf das, Römer 8, Vers 4, das Recht des Gesetzes erfüllt würde in uns. Genauere Übersetzung, die rechtmäßige Forderung des Gesetzes erfüllt würde in uns. Und noch einmal der vierte Punkt, die Liebe ist die Summe des Gesetzes. Jetzt zum Begriff Gnade und Gesetz. In einem Rechtsstaat geht die Gnade über das Gesetz hinaus. Stellen wir uns vor, da ist ein Mann wegen Totschlag zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt und nach einiger Zeit wird er begnadigt. Die Tatsache, dass er begnadigt wird, was nur das Staatsoberhaupt tun kann, zeigt, dass das Gesetz anders lautet. Haben wir überhaupt keine Gnade nötig? Hin und wieder wird ein Gesetz aufgehoben. Wer gegen das aufgehobene Gesetz verstoßen hat, braucht keine Gnade. Das Gesetz ist ja weg. Die Tatsache, dass wir Gnade brauchen, bestätigt, dass das Gesetz da ist, gilt, gegen uns spricht. Die Gnade existiert nur, weil das Gesetz existiert. Sonst hätte sie überhaupt keine Berechtigung. Gnade befreit nicht vom Gesetz, sie befreit von Strafe. Und bei uns sieht es noch anders aus. Durch das Opfer Jesu befreit sie nicht nur von Strafe, sondern von Schuld. Denn unsere Schuld ist ja nicht einfach gestrichen. Der Herr hat unsere Sünden gesühnt. Und so befreit die Gnade uns nicht nur von der Strafe, sondern von der Schuld. Wir lesen ja von unserem Herrn, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Die Sünde dessen, der den Herrn Jesus im Glauben annimmt, die ist nicht mehr. Die hat der Herr gesühnt und dadurch ist sie weg. Im Grunde genommen nicht dadurch, dass sie vergeben wurde, sondern dadurch, dass sie gesühnt wurde. Jetzt noch ein Vers zu der Behauptung, Gesetz und Gnade sind die beiden großen Gegensätze, nicht Gesetz und Freiheit. Galater 5, Vers 4, ihr seid abgetrennt von dem Christus, so viele ihr im Gesetz gerechtfertigt werdet. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Also wer nicht mehr durchs Gesetz gerechtfertigt werden will, der ist aus der Gnade gefallen. Die, die durch das Gesetz gerecht werden wollen und die, die durch die Gnade gerecht werden wollen, haben ja beide dasselbe Ziel, mit Gott in Ordnung kommen. Sie gehen verschiedene Wege. Das Gesetz, den Weg der Leistung, die Gnade lässt sich beschenken. Und die Bibel sagt uns, dass wir durch Leistung nicht ans Ziel kommen. Jetzt noch etwas zu den Begriffen Gesetz und Freiheit. Was versteht der Mensch unter Freiheit? Dass er seinen Willen tun kann. Auch die oft getroffene Unterscheidung, es geht nicht um die Frage frei wovon, sondern frei wozu, hilft uns nicht viel weiter. Wenn nun ein Mensch seinen Willen tun will, der hat bitter wenig erkannt von dem, was uns im Neuen Testament gesagt wird. Das Wesen der Sünde ist unsere Selbstständigkeit gegenüber Gott. Das geht etwa hervor aus 2. Korinther 5, Vers 15. Und er, der Herr, ist für alle gestorben. Warum? Auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Wenn ich nicht mehr selbst lebe, sondern dem Herrn, ist das Ende meiner Selbstständigkeit. Dafür ist der Herr gestorben. Römer 14, Vers 8. Leben wir, so leben wir dem Herrn. sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Sei es, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Wo ist meine Selbstständigkeit? Jetzt zwei Worte, die sich auf den Herrn Jesus beziehen. Johannes 4, Vers 34. Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Wo ist da seine Selbstständigkeit? Meine Speise, Grundlage meines Handelns und Lebens, ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Der Herr hat völlig auf seine Selbstständigkeit verzichtet. Dasselbe erwartet er von uns. Markus 3, Vers 35. Wer irgend den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Also eindeutig geht es um den Willen Gottes. Jetzt nochmal zum oft zitierten Satz, Galater 5, Vers 1. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Ja, könnte einer sagen, da steht es aber nun, kannst sagen, was du willst. Sogar in doppelter Form stark betont, für die Freiheit frei gemacht. Aber jetzt müssen wir erst vernünftig lesen. Dann heißt es weiter, steht nun fest und lasst euch nicht wiederum unter einem Joche der Knechtschaft halten. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass wenn ihr beschnitten werdet, Christus euch nichts nützen wird. Ich bezeuge wiederum jedem Menschen, der beschnitten wird, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Da wird uns doch gesagt, worauf sich die Freiheit bezieht. Die Freiheit bezieht sich hier im Besonderen auf die Frage der Beschneidung. Und das war auch, wie ich eben schon zeigte, die Frage, die in Jerusalem bei dem Aposteltreffen erörtert wurde. Welchen Teil vom Gesetz müssen wir halten? Und es begann mit der Frage, ist eingeschlossen die Beschneidung? Paulus predigt Freiheit vom Formalgesetz, einschließlich Beschneidung. Nicht frei, meinen eigenen Willen zu tun. Will ich denn meinen Willen tun, auch wenn er Gottes Willen entgegensteht? Das ist doch die Frage, vor der wir stehen. Gott beansprucht, dass er allein herrschen darf und dass er allein herrschen kann. Ich weiß nicht, ob uns schon aufgegangen ist, dass Gott diese Forderung zurechtstellt. Wenn wir uns umsehen auf unserer Erde, dann stellen wir fest, dass diejenigen, die herrschen, immer wieder ihre Macht missbrauchen. Die Menschen haben im Laufe der Jahrtausende die verschiedensten Regierungsformen durchprobiert. Demokratie ist uralt und hat ebenso lange, wie sie versucht worden ist, versagt. Diktatur ist uralt. Königshäuser hat es in vor langer Zeit gegeben. Alle möglichen Formen sind versucht worden. Alle sind sie gescheitert, müssen scheitern, weil der Mensch, der dahinter steht, schlecht ist. Darum kann auch keine Form, in der er entscheidender Faktor ist, gut werden. Der Einzige, der herrschen kann, ist Gott. Zurzeit lässt Gott uns Freiheit. Aber es gibt einen Tag, an dem hat Gott seine Herrschaft angetreten. Und von dem Tage lesen wir in der Offenbarung. Und da lesen wir, dass die Menschen sich freuen, dass Gott seine Herrschaft angetreten hat. Das steht in Offenbarung 11. Offenbarung 11, Vers 17. Also ein ganz wunderbarer Gedanke. Wir danken dir, Herr Gott Allmächtiger, der da ist und der da war, dass du angenommen hast deine große Macht und angetreten deine Herrschaft. Heute kann ein Mensch sich erlauben, sich über den Willen Gottes hinwegzusetzen, den Willen Gottes zu verachten. Es kommt ein Tag, da tritt Gott seine Herrschaft an. Und im Himmel, da freuen sie sich darüber, endlich so weit, dass die Zeit der Gesetzlosigkeit dahin ist. Etwas Ähnliches steht in Offenbarung 19, Vers 5. Und eine Stimme kam aus dem Thron hervor, welche sprach: Lobet unseren Gott, alle seine Knechte, ihr Großen und ihr Kleinen. Nein, da habe ich den falschen Vers. Nicht. Aber auch da wird hervorgehoben, dass man sich im Himmel freut, dass Gott die Herrschaft angetreten hat. Die Selbstständigkeit des Menschen ist eindeutig das Wesen der Sünde. In Galater 2, Vers 20 sagt der Apostel Paulus von sich: Ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. So sollte der wiedergeborene Christ aussehen. In 1. Korinther 15, Vers 25 lesen wir etwas davon, wie es am Ende der Zeit sein wird, wenn der Herr seine Herrschaft angetreten hat. Und da wird uns gesagt, dass er herrschen wird und dann seine Herrschaft an Gott übergeben wird. Da heißt es in Vers 25 vom Herrn Jesus: Denn er muss herrschen, bis er alle seine Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der hinweggetan wird, ist der Tod. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn er aber sagt, dass ihm alles unterworfen sei, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, auf dass Gott sei alles in allem. Also da wird uns gesagt, dass zunächst einmal der Herr herrscht, bis alle Feinde unter seinen Füßen sind, und dann wird er seine Herrschaft an Gott abtreten, der ihm alle Macht gegeben hat. In Philipper 2 lesen wir auch etwas von der Herrschaft des Herrn. Philipper 2, Vers 9. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist, auf dass in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und unterirdischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Also gar kein Zweifel, der Herr Jesus soll herrschen, und zwar über alle. Und da ist es ganz selbstverständlich, dass der wiedergeborene Christ Jesus Christus anerkennt als Herrscher, auch über sich selbst. Aber jetzt muss ich noch einmal auf den Begriff Freiheit zurückkommen. Hier mag ja einer sein, der sagt: Wieso denn? Ich suche Freiheit. Wir schlagen dazu 2. Korinther 3, Vers 17 auf. Da steht nach meinem Verständnis der wichtigste Satz über Freiheit, den wir überhaupt finden. 2. Korinther 3, Vers 17. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das heißt ganz einfach Folgendes: Gott ist der Herrscher, beziehungsweise der Herr Jesus. Der Vater und der Sohn leben ja in völliger Übereinstimmung. Der Herr konnte sagen: Ich und der Vater sind eins. Also Gott ist der absolute Herrscher. Und er tritt auch nie einen Bereich seiner Herrschaft an irgendjemanden ab. Wo bleibt meine Freiheit? Meine Freiheit ist sofort da, wenn ich vom Geist Gottes geleitet werde. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wenn ich innerlich mit Gott oder mit dem Herrn Jesus übereinstimme, dann kann ich mich völlig frei bewegen. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Dann halte ich seine Gebote aus Liebe zu ihm. Dann sind sie mir kein Zwang. Und das Wesen eines Christen ist doch, dass er den Heiligen Geist empfangen hat und dass er ein anderer Mensch geworden ist. Und dann besteht seine Freiheit darin, dass er von sich aus den Willen Gottes tut. Wie der Herr Jesus schon durch die Propheten im Voraus sagen konnte von sich, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott ist meine Lust. Sobald einer da ist, hat er gar keine Schwierigkeit mehr mit dem Willen Gottes, gar keine Schwierigkeit mehr mit dem Begriff Freiheit. Sobald ein Mensch mit seinem Herzen auf der Seite Jesu steht, lebt er in völliger Freiheit. Und das ist die einzige Möglichkeit der Freiheit, die es gibt. Möchte Gott uns schenken, dass wir erkennen, dass Gott vollkommen ist. Und möchten wir anfangen, uns darüber zu freuen, dass Gott nicht unseren unsinnigen Vorstellungen nachgibt. Gott bleibt auf seiner wunderbaren Höhe. Wir versuchen oft, ihn herabzuziehen. Das ist ganz unmöglich. Aber das Wunder der Gnade ist, dass er uns zu sich emporzieht, wenn wir uns ziehen lassen. Er weicht nicht ab von seinem hohen Niveau, aber er ist bereit, uns auf sein Niveau zu bringen. In 2. Korinther 5, Vers 21, letzter Vers des Kapitels, heißt es, den, der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Der Sünde nicht kannte, ist der Herr Jesus. Den hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Er hat unsere Schuld auf ihn gelegt. Erinnern wir uns an das Wort, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Gott hat unsere Schuld auf ihn gelegt, hat ihn zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Nichts weniger als Gottes Gerechtigkeit genügt vor Gott und die kann ein Mensch nie durch Anstrengung erreichen. Er kommt nicht weiter, aber sie wird uns geschenkt. Und dieser Vers zeigt uns in wunderbarer Weise einen Austausch. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Der Heilige und Vollkommene wurde zur Sünde gemacht, auf dass wir, die Sündigen, Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Durch diesen herrlichen Tausch der Rollen kann der Mensch völlige Vergebung finden und so gerecht werden, dass er vor Gott bestehen kann. Dann schwindet die Frage, ob er das Gesetz halten muss oder nicht. Dann sagt er auch, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Und dann schwindet die Frage nach der Freiheit, dann weiß er, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Möchte Gott uns schenken, dass wir das verstehen, dass wir es bejahen, dass wir dahin kommen.